You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News bei Radio Korax und im P-Radio. In dieser Ausgabe wollen wir uns drei Themen widmen. Wir wollen uns einmal mehr mit den Umtrieben der Identitären hier in Halle beschäftigen. Wir wollen außerdem auf die Verschärfung im Verfahrensrecht eingehen, die in der letzten Woche beschlossen wurde. Und zuletzt wollen wir auch darüber informieren, was uns am kommenden Wochenende beim G20-Gipfel in Hamburg erwarten könnte. Immer wieder haben wir uns hier in den Antifa-News mit den Umtrieben der neurechten Gruppe Kontrakultur auseinandergesetzt. Der Ableger der Identitären hier in Halle hat immer wieder auf sich aufmerksam gemacht, sei es durch öffentliche Aktionen, sei es zum Teil auch durch Übergriffe. Nun hat die Kontrakultur hier in Halle ein Hausprojekt in Betrieb genommen. Die Informationsplattform Sachsen-Anhalt Rechtsaußen hat dazu letzte Woche einen ausführlichen Rechercheartikel veröffentlicht. Manche Hörerinnen und Hörer haben vielleicht noch nicht von der Gruppe Kontrakultur gehört. Eine Vertreterin des offenen Antifa-Plenums Halle fasst die wesentlichen Aspekte zusammen.
Also Kontrakultur Halle ist einer der Ableger der Identitären Bewegung Deutschlands. Man könnte eigentlich auch sagen, dass es der wesentliche Ableger der Identitären Bewegung Deutschlands ist. Kontrakultur Halle zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr enge Verknüpfungen zu dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda haben, zu Götz Kubitschek, der dort lebt mit seiner Familie und Verleger beim Verlag Antaios ist und schon seit vielen Jahren sozusagen das Projekt verfolgt der neuen Rechten und sozusagen in Kontrakultur eine Gruppe gefunden hat, die sich seinen Zielen durchaus anschließt und dem verschrieben hat. Kontrakultur hat enge Verknüpfungen zur Identitären Bewegung Österreich. Martin Sellner, der zwar nur stellvertretender Sprecher ist, aber in deutschen und österreichischen Medien immer als die Figur von der Identitären Bewegung gesehen wird, ist häufig hier in Halle zu Gast, ist häufig auch bei den Aktionen von Kontrakultur Halle mit am Start, wie man jetzt auch gesehen hat bei dem Prozess letzte Woche, wo es darum ging, dass Andreas K., ein Mitglied von Kontrakultur, einen Antifaschisten aus der Bahn befördert hat oder getreten hat, war Martin Sellner auch bei der Aktion davor schon dabei und dann auch im Gerichtsprozess als Zeuge geladen. Außerdem gibt es enge Verknüpfungen zu 1%. 1% ist ein Projekt, was sich sehr bürgerlich gibt, vor allen Dingen Spenden sammelt für die Identitäre Bewegung und unter anderem auch mit diesen Spenden das Hausprojekt in Halle finanziert. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 10.000 Euro dort schon geflossen sind für das Hausprojekt. Das Hausprojekt befindet sich in der Adam-Kuckhoff-Straße 16. Wer den Campus in Halle kennt, weiß, das befindet sich direkt am Geisteswissenschaftlichen Zentrum. Das Haus ist ein vieretagiges Haus. Es wird mindestens eine Wohnetage geben und eine Etage, in der Schulungsräume, ein Tonstudio und ähnliche Räume für eventuell auch Sportaktivitäten geschaffen werden sollen. In dem Hausprojekt wohnen zum jetzigen Zeitpunkt schon einige Mitglieder von Kontrakultur und auch Personen, die bisher vor allen Dingen bei 1% aufgetreten sind, wie zum Beispiel Simon Kaupert, der aber inzwischen auch zur Kontrakulturhalle gezählt werden kann. Und zur Bedrohungssituation in Halle kann man sagen, Kontrakultur tritt offen am Campus auf, sind immer in Gruppen unterwegs und ihnen unbeliebige Personen werden sowohl durch verbale Äußerungen als auch durch Blicke oder einfach durch körperlich nahes Auftreten eingeschüchtert. Also schwer zu beschreiben, aber wer sich sozusagen auf dem Campus bewegt und als links identifiziert wird, kann damit rechnen, dass Kontrakultur sich auch mal mit 2, 3, 4 Leuten vorstellt und einfach nur die Arme verschränkt und böse guckt. Also diese Bedrohungssituation ist dauerhaft vorhanden und wir hatten vor 2 Wochen die Situation, die auch medial sehr weit verbreitet wurde, dass 2 Studierende sich in der Mensa befunden haben zur Mittagszeit. Die Mensa war voll, ringsum sie saßen andere Studierende und dann Mitglieder von Kontrakultur dort den Außenbereich der Mensa, man könnte sagen gestürmt haben, sich dort positioniert haben, um die betreffenden Studierenden sie verbal massiv versucht haben einzuschüchtern und ja, es dann zu der Situation kam, dass ein weiterer Studierender die Polizei gerufen hat. Die Polizei dann auch kam und bei der Durchsuchung der betreffenden Person von Kontrakultur unter anderem Pfefferspray und ein Einhandmesser festgestellt wurde, wo man sich schon die Frage stellt, warum Personen solche Gegenstände mit sich führen am normalen Tag.
Eben diese Leute haben nun ein Hausprojekt bezogen in der Kuckhoffstraße 16, direkt gegenüber dem Steintor-Campus der Universität Halle. Valentin vom Bündnis gegen Rechts berichtet, was über dieses Hausprojekt bisher bekannt ist.
Nun, es gibt Texte bei 1% dazu, es gibt Texte in der Sezession, also in der Zeitschrift von Götz Kubitschek. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen was runterrechnen von dem Geschwurbel. Aber was, glaube ich, doch recht klar ist, es soll eine Art Schulungszentrum, Schulung, Begegnung und Wohnen sein, was dort stattfinden soll. Also Mitglieder von Kontrakultur, so stellt es ja auch die Recherche von LSA Rechtsaußen, da wohnen dort. Es soll dort Platz sein für Fortbildungen, für Veranstaltungen. Und die Platzierung direkt gegenüber dem geisteswissenschaftlichen Campus zeigt ja die Provokation, die man da will, dass man vordringt in Milieus, die man als feindlich betrachtet, vielleicht weil die Menschen dort denken können oder das für sich in Anspruch nehmen. Und jetzt will man da also rein in diesen vermeintlich linken Mainstream an den Unis und direkt gegenüber sozusagen ein intellektuelles Zentrum bauen. Das darf man, glaube ich, insofern nicht überbewerten, als dass es da jetzt nicht um großes Nachdenken geht. Aber man kann es sich, glaube ich, dann vorstellen als Kaderschmiede, als Rückzugsort und eben aber auch als Ausgangspunkt für Aktionen von Kontrakultur.
Ernst zu nehmen ist die Errichtung eines neurechten Zentrums in Halle allemal. Wie Sachsen-Anhalt Rechtsaußen berichtet, haben einige Mitglieder der Kontrakultur die Räumlichkeiten in der Kuckhoffstraße als Wohnraum bezogen. Weiterhin sollen sich dort Trainingsräume, Arbeitsräume, ein Tagungsraum und ein Filmstudio befinden. Die Kontrakultur will sich eine städtisch verankerte Basis für ihre Aktivitäten schaffen. Was man im Artikel von Sachsen-Anhalt Rechtsaußen weiterhin erfährt, Eigentümer des Hauses ist die Titurell-Stiftung.
Die Titurell-Stiftung ist 2007 wohl gegründet worden mit einem Startbudget von 100.000 Euro, ist der Recherche zu entnehmen. Der Gründer der Stiftung soll auch Eigentümer des Hauses sein. Die Stiftung unterstützt das Institut für Staatspolitik. Es gibt noch einen Verein dazu. Der Mensch, der dort ansprechbar ist, Lichert, ist gleichzeitig AfD-Kandidat. Also wir sehen da schön wieder diese Querverbindung zwischen der AfD, der Identitären Bewegung und dem Institut für Staatspolitik, wie wohl die AfD ja behauptet, nicht mit der IB zu kooperieren. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt haben sie mit einem Landesvorsitzenden, der sagt, Deutschland den Deutschen in dieser Chatgruppe, die jetzt geleakt wurde und dann hinterher auch noch sagt, das finde ich gut so, wahrscheinlich nochmal andere Probleme als diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der offensichtlich eh Quatsch ist. Also diese Stiftung ist offensichtlich eine einfach diese Finanzeinrichtung im Hintergrund, die neurechte Szene zwischen AfD, IFS und IB vernetzt und finanziert.
Die Etablierung eines neurechten Wohnprojekts und Schulungszentrums hier in Halle wird natürlich nicht unwidersprochen bleiben. Das offene Antifa-Plenum hat eine Kampagne gegen das Haus angekündigt.
Es soll natürlich Gegenaktivitäten geben. Am 11.07. wird es den Startschuss dafür geben. Da ist eine antifaschistische Demonstration angemeldet. 18 Uhr am Steintor geht es los. Wir werden durch dieses Wohnviertel laufen, werden sowohl am Campus sein, als auch am Hausprojekt selbst in der Adam-Kuckhoff-Straße 16. Es wird einen weiteren Zwischenpunkt geben an der Harzmensa, wo eben diese Bedrohungssituation stattgefunden hat. Und weitere Punkte werden sich in den nächsten Wochen noch zeigen, die wir dort besuchen werden. Wichtig ist natürlich zu sagen, wir gehen nicht davon aus, dass mit dieser Demonstration am 11.07. das Haus verschwindet. Das wird sicherlich etwas sein, was uns die nächsten Monate, wahrscheinlich eher Jahre beschäftigt, und es ist jetzt natürlich wichtig, da verschiedene Kompetenzen zu sammeln, dass sich verschiedene Menschen, Gruppen, Einzelpersonen zusammensetzen und schauen, was sie da auf verschiedenen Ebenen machen können. Wir sind jetzt natürlich ganz am Anfang dieser Kampagne, die entstehen soll, aber wir gehen davon aus, dass wir viele verschiedene Personen und Personengruppen da einbinden können und dann gemeinsam sehen werden, was sich realisieren lässt und wie wir den Nazis von Kontrakultur verdeutlichen können, dass sie dort keine ruhige Minute in ihrem Haus haben werden.
Es war nicht gerade eine Glanzleistung des demokratischen Rechtsstaats, was die Große Koalition letzte Woche Mittwoch im Deutschen Bundestag uns bescherte. Der Bundestag beschloss einen Abbau von Grund- und Verfahrensrechten sowie den Ausbau, und das in enormen Dimensionen. Neben dem Staatstrojaner und der Online-Durchsuchung, die in den Medien breit thematisiert wurden, enthält das Gesetz noch eine ganze Reihe von anderen gravierenden Änderungen. Eine Änderung davon sagt, Zeugen sind künftig verpflichtet, Vorladungen der Polizei Folge zu leisten und zur Sache auszusagen. Wahrscheinlich kam nicht jeder Zuhörer und jede Zuhörerin in die Situation, eine Vorladung als Zeuge in den eigenen Briefkasten zu finden oder eine Vorladung persönlich abgegeben von einem Polizeibeamten oder einer Polizeibeamtin entgegenzunehmen. Deswegen wollen wir zunächst kurz klarstellen, wie das Verfahren vor der Gesetzesänderung aussah und was man als vorgeladener Zeuge für Rechte hatte. Udo Vetter ist Fachanwalt für Strafrecht und erläutert uns dies kurz.
vor dieser Änderung war es so, dass es auch eine Aussagepflicht für Zeugen gibt. Also das heißt, das ist eine sogenannte staatsbürgerliche Pflicht, gegenüber den Ermittlungsbehörden Rede und Auskunft zu stehen, wenn man entweder nicht sich selbst belasten muss oder keine Verwandten belasten muss. Das sind dann die sogenannten Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrechte. Nur da war es so, dass diese Erscheinungspflicht lediglich gegenüber der Staatsanwaltschaft besteht, das heißt gegenüber der den Ermittlungsbehörden vorgesetzten Behörde. Und die Staatsanwaltschaft ist die Behörde, die die Ermittlungen leitet. Das heißt, kurz gesagt, man musste nicht mit dem Personal vor Ort sprechen, aber wenn der Chef es wollte, musste man zum Chef kommen. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension, um das auf den Punkt zu bringen. Wenn ich mit einem Polizeibeamten vor Ort sprechen muss, hier und jetzt und sofort, dann ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn mich der Chef sozusagen auf nächste Woche vorladen muss und ich dann A, mit einem Anwalt erscheinen kann und B, die Möglichkeit habe, oder zumindest eine gewisse Gewähr dafür besteht, dass der Chef, der ja dann auch Jurist ist, also der Staatsanwalt, sich mit den Auskunfts- und Zeugnisverweigerungsrechten, die ich als Staatsbürger habe, auch auskennt.
Es gab also vorher keinerlei Verpflichtungen, sich auf Gespräche mit Polizeibeamten einzulassen. Wer nicht mit der Polizei reden wollte, der musste dies auch nicht tun. Die Polizei hatte keinerlei Zwangsmittel, um nicht aussagebereite Zeugen zu Angaben zu zwingen. Mit der neuen Gesetzesänderung sind diese Zeiten jetzt nun jedoch vorbei, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Der Wortlaut der neuen Vorschrift lautet wie folgt:
Zeugen sind verpflichtet, auf Ladung von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und auszusagen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt.
Was sofort auffällt, ist, dass dieser Wortlaut der neuen Gesetzesänderung sehr vage ist. Hier stellt sich jetzt die Frage, wie konkret dieser Auftrag der Staatsanwaltschaft sein muss, um einen Zeugen zu verpflichten, auch bei der Polizei auszusagen. Das Gesetz bleibt sogar so vage, dass ein Staatsanwalt vorab einen pauschalen Auftrag der örtlichen Polizei geben kann, in allen seinen Verfahren Zeugen zu laden und der Polizei somit die Freiheit gibt, dem Zeugen in eigener Regie zu vernehmen. Worauf der Gesetzgeber auch verzichtet hat, ist eine schriftliche Ladung oder eine bestimmte Ladungsfrist im Gesetz einzuführen. Es könnte also tatsächlich möglich sein, dass die Polizei künftig einem Zeugen eine mündliche Ladung vor Ort ausspricht, um dem bereits anwesenden Zeugen zu einer Aussage zu drängen. Dieses Szenario würde das mittlerweile Gesetz gewordene Recht, jedes Zeugen einen Anwalt als Beistand beizuziehen, unterlaufen. Immerhin überlässt das Gesetz nicht der Polizei die Entscheidung darüber, ob ein Zeuge ein Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht hat. Der Fachanwalt für Strafrecht Udo Vetter sieht in der Gesetzesänderung jedoch noch ein weiteres Problem, welches auf künftige Zeugen zukommen kann.
Die größte Gefahr dieses neuen Gesetzes liegt eigentlich darin, dass sich möglicherweise künftig Menschen, die vielleicht etwas mit der Sache zu tun haben, aber die als Zeuge logischerweise dann auch nicht ausgesagt hätten oder die das aus privaten Gründen einfach nicht wollen, unter Druck setzen lassen. Es kann also die Neigung der Polizei wachsen, Menschen, die vielleicht etwas damit zu tun haben, die an sich als Beschuldigte im Strafverfahren, die das Recht haben, eben grundsätzlich gar nichts zu sagen als Beschuldigter, dann erstmal als Zeuge befragt werden im Hü-Hott-Verfahren, um dann sozusagen, wenn die erstmal sich als Zeugen in gewisser Weise selbst belastet haben, dann zu sagen, ach ja, vielen Dank für diese Aussage, Sie sind jetzt Schuldigter. Ja, aber wir haben ja schon die Informationen von Ihnen bekommen. Von daher kann ich nur dazu raten, diese neue Pflicht zu kennen, aber halt auch die Grenzen zu kennen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen.
Wer sich künftig auch nur ansatzweise Sorgen macht, zu Recht oder zu Unrecht in einer Sache reingezogen zu werden, wird es dann nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes nicht leichter haben. Zeuge kann innerhalb von Sekunden jeder werden und das auch völlig unverhofft. Es ist also wichtig zu wissen, wie man sich verhält, wenn man als Zeuge geladen wird.
Also wichtig ist künftig, dass man als Zeuge weiß, dass diese Erscheinungs- und Aussagepflicht an eine wichtige Voraussetzung geknüpft ist. Das heißt, es muss tatsächlich ein Auftrag der Staatsanwaltschaft vorliegen. Danach kann man fragen, der muss einem auch belegt werden. Und das Zweite ist, man sollte sich als Zeuge dann nicht unter Druck setzen lassen. Man sollte eben wissen, dass das wichtigste Recht ist, einen Zeugenbeistand, insbesondere einen Strafverteidiger hinzuzuziehen, der einen unterstützt und der einen auch erklärt, welche Rechte man hat und ob man jetzt in der konkreten Situation aussagen muss. Was ich eigentlich grundsätzlich nur raten kann, ist, sich künftig nicht als Zeuge blöffen zu lassen und sich unter Druck setzen zu lassen. Denn über Ordnungsmittel und Ähnliches entscheidet dann nicht die Polizei, sondern das geht wieder in einem geordneten Verfahren über den Staatsanwalt.
Das Gesetz ist momentan noch nicht gültig, aber es wird nach Informationen von dem Rechtsanwalt Udo Vetter dann gültig, wenn es im Bundesgesetzblatt verkündet wird. Das sei erfahrungsgemäß 10 bis 14 Tage nach der Verabschiedung der Fall, sodass wir praktisch jeden Tag jetzt damit rechnen können, dass dieses neue Gesetz in Kraft tritt.
Über seine Rechte sollte man auch Bescheid wissen, wenn man sich nächste Woche auf den Weg nach Hamburg machen möchte. Dort wird am 7. und 8. Juli der G20-Gipfel stattfinden. Das heißt, es treffen sich dort die Regierungschefs und Finanzminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, dazu die Vertreter der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds wie der Weltbank. Allein wenn man sich ein paar dieser Regierungschefs herausgreift, Donald Trump, Erdogan oder Abdelaziz, der König von Saudi-Arabien, dann sollte klar sein, dass es hier gute Gründe gibt, gegen dieses Treffen zu protestieren. Diese Personen stehen für längerfristige oder neuere reaktionäre Entwicklungen in verschiedenen Weltregionen. Aber auch die wirtschaftlichen Vormachtsbestrebungen Deutschlands könnten Anlass sein, hier Ablehnung zu demonstrieren. Die G20 repräsentieren gemeinsam über 80% der globalen Wirtschaftsleistungen. Jedoch muss man sich auch die Frage stellen, was das heißt. Denn solche Additionen verstellen leicht den Blick darauf, dass diese Staaten selbst in einer Konkurrenz miteinander stehen. Dass diese Staaten zu großen Teilen auch widerstreitende Interessen haben, ist überhaupt der Grund, dass sie sich eine Plattform geschaffen haben, um über eine Vermittlung der jeweiligen Interessen zu verhandeln. Das G20-Bündnis war außerdem von Anfang an Ausdruck von Krisenerscheinungen. Weil die kapitalistische Rechnungsweise immer wieder von Krisen behindert wird, tun sich diese Staatschefs zusammen, um über die Bedingungen der kapitalistischen Konkurrenz zu verhandeln. Im Zentrum der G20-Gespräche steht dementsprechend vor allem auch die Sphäre der Finanzwirtschaft, weil von dort in den letzten Jahren immer wieder Krisenprozesse ausgehen. Es stellt sich immer wieder auch die Frage, welchen Sinn es macht, gegen einen solchen Gipfel zu demonstrieren. Misstrauisch ließe sich anmerken, der Ort des Widerstands gegen Ausbeutung ist nicht die Finanzsphäre oder das großpolitische Spektakel, sondern die Lohnarbeit und die Sphäre ihrer Reproduktion, also dort, wo das Kapital entsteht. Auf der anderen Seite erfordert der Kampf gegen die Lohnarbeit immer auch ein politisches Bewusstsein, seine politische Seite. Und so könnte eine mögliche Herangehensweise lauten, Hamburg mag nächste Woche ein Ort sein, um die eigene Ablehnung gegen sämtliche Regierungen, gegen das Regiertwerden überhaupt auszudrücken. Wenn die mächtigsten Regierungen zusammenkommen, zeigen wir, dass wir nicht regiert werden wollen. Dementsprechend halte ich die anarchistisch ausgerichteten Proteste für den vielversprechendsten Anlaufpunkt. Wie auch immer, diejenigen, die sich entscheiden, in der nächsten Woche nach Hamburg zu fahren, sollten wissen, worauf sie sich einlassen. Denn in Hamburg wird schon seit Wochen medial und innenpolitisch aufgerüstet und davon können die Bewohnerinnen und Bewohner Hamburgs mittlerweile ein Lied singen. Viele von ihnen haben aber auch einfach Angst.
Ich kann die Ängste der Bewohner da gut verstehen. Die sind jetzt schon seit Monaten davon belastet, dass die Polizei überall präsent ist. Und das heißt ja immer auch, dass vor allem diejenigen, die nicht so richtig in den Mainstream passen, die irgendwie etwas anders aussehen, die ins Feindbild der Polizei passen, wie auch immer, und natürlich Ausländer schon sowieso, dass die alle von besonderen Kontrollen immer betroffen sind und ständig damit rechnen müssen, dass sie eben ihre Ausweise zeigen müssen, gefragt werden, Gepäck durchsucht wird, obwohl das legal nach dem Polizeigesetz auch in Hamburg gar nicht so gehen dürfte. Gleichzeitig, glaube ich, ist es richtig schwer abzusehen, was da passieren wird, weil ich glaube, dass im Moment auch der Innensenator und die Polizei, also die Innenbehörde von Hamburg, vor allem darauf setzen, dass sie möglichst alle Kritikerinnen des G20 abschrecken und die mal erst davon abhalten, nach Hamburg zu kommen, weil sie hoffen, dass sie dann mit dem Rest relativ gut zurechtkommen könnten. Und gleichzeitig fährt der Innensenator eben auch diese Form, dass er einerseits sagt, das wird ein Festival der Demokratie, was völliger Quatsch ist, und auf der anderen Seite eben versucht abzuschrecken und dann behauptet, dass Bewohner sich ganz normal bewegen könnten, was einfach angesichts der Sicherungsmaßnahmen, die vorgesehen sind, auch gar nicht stimmen kann. Vom Grundrechtekomitee aber haben wir zunächst mal eben vorrangig den Blick auch auf den Umgang mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Und das wird für die 2 Tage in einem 38 Quadratkilometer großen Bereich in Hamburg, das heißt für die gesamte Innenstadt, einfach abgeschafft.
Das sagt Elke Steven vom Grundrechtekomitee. Das Grundrechtekomitee beobachtet immer wieder Demonstrationen und Polizeieinsätze und meldet sich dort zu Wort, wo es das Versammlungsrecht eingeschränkt sieht. Für dieses Recht sieht es für den 7. und 8. Juli in Hamburg vermutlich wirklich trüber aus. Die Einrichtung von Sonderrechtszonen, die Durchleuchtung von Protestmilieus und der Einsatz neuester Sicherheitstechnologie wie etwa Drohnen, all das spricht dafür. Auch Matthias Wisper vom Anwaltlichen Notdienst sieht einiges auf Hamburg zukommen.
Also grundsätzlich sind wir da sehr pessimistisch. Also die Politik hier hat ja nun einen bekannten polizeilichen Hardliner, Herrn Dudde, zum Gesamteinsatzleiter gemacht. Ich fand das sehr bezeichnend. Es gibt hier in Hamburg eine Zeitung, das Hamburger Abendblatt, die hatten so ein Heldenporträt über den am vorletzten Wochenende. Und dann wurde mal angesprochen, dass verschiedene Gerichte, verschiedene Einsätze, die von ihm geleitet worden sind, im Nachhinein als rechtswidrig eingestuft worden sind. Und das Abendblatt, also eine gutbürgerliche Zeitung, zitierte dann Menschen, die sagten, naja, das seien halt Kollateralschäden. Und das hatte sowas Augenzwinkerndes. Und das finde ich, ja, also sehr, sehr beängstigend, weil da hingenommen wird oder es als bedeutungslos erklärt wird, dass die Polizei und die Exekutive ihr Handeln von Recht und Gesetz löst. Und das ist ja nur eine der sozusagen grundsätzlichsten Errungenschaften einer bürgerlichen Demokratie, dass die Exekutive eben durch Recht und Gesetz begrenzt wird. Wir haben 3 Ereignisse gehabt im Vorfeld, die ich bezeichnen würde als eine Demonstration der Polizeiführung, dass man sich nicht an Recht und Gesetz halten wollen wird. Also wir haben eine Zuführung von 2 Menschen gehabt vor den Gewahrsamsrichter, wo die Vermutung seitens der Polizei bestand, die hätten vor, sich in irgendeiner Weise strafbar zu machen. Diese Zuführung ist 30 Stunden nach der Festnahme erfolgt. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Unverzüglichkeitsgebot. Also im Fall von Polizeihaft in Gewahrsamnahme muss eine richterliche Bestätigung, das Gesetz sagt, unverzüglich herbeigeführt werden. Die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung legt unverzüglich mit einem Zeitraum von 4 bis maximal 8 Stunden aus. Das ist schlicht ignoriert worden. Es sind im Rahmen einer kleinen Demonstration gegen diese Gefangenensammelstelle Vorkontrollen durchgeführt worden, also anlasslose Durchsuchungen von Menschen, die zu der Kundgebung wollten. Das ist hochgradig verfassungswidrig. Es waren Anwältinnen vor Ort, die sind hingegangen, denen ist gesagt worden, wir dürfen das. Und die Anwälte sollten sich mal raushalten. Sie würden eine polizeiliche Maßnahme stören. Es hat hier eine kleine Demonstration gegeben von Flüchtlingen. Da ist vollkommen grundlos der Lautsprecherwagen durchsucht worden. Also all das sind, wenn ich das mal als Vorboten nehme für polizeiliches Handeln, das uns in den nächsten Tagen bevorsteht, dann wird mir ein bisschen schwummerig, muss ich sagen.
Also einmal mehr, wenn man sich dazu entscheidet, nächste Woche nach Hamburg zu fahren, dann sollte man sich auf einiges gefasst machen. Man sollte sich aber auch nicht einschüchtern lassen.
Zunächst mal würde ich sagen, oder an erster Stelle stellen, man sollte, wenn man Interesse daran hat, auf jeden Fall das Versammlungsrecht wahrnehmen und nicht aus Angst sich aus Hamburg fernhalten und davon abhalten lassen. Denn das Erste ist einfach mal, dieses Grundrecht verteidigt man nur, indem man es wahrnimmt, indem man es in Anspruch nimmt, indem man mit anderen zusammen auf die Straße geht. Und die Großdemonstration am Samstag, da gibt es mal erst keine Gründe zu sagen, dass das nicht stattfinden kann, sondern die ist mit den Behörden abgesprochen und wird ganz im südlichen Teil von Hamburg nur, also ganz an der Elbe, aber da wird sie eben stattfinden. Und ich hoffe schon, dass da auch viele Menschen hinkommen. Es ist sicherlich wichtig, dass man einigermaßen seine Rechte kennt, dass man vor allem aber auch mit anderen zusammen eher zu einer Demonstration geht, dass man natürlich aufpasst aufeinander und wahrnimmt, was passiert und sehr bewusst entscheidet, in welchen Gruppen man sein will, in welcher Form man sein Grundrecht wahrnehmen will.
Bildet Bezugsgruppen, besorgt euch die Telefonnummern des Ermittlungsausschusses und des anwaltlichen Notdienstes und passt auf euch und aufeinander auf. Übrigens wird auch Radio Korax eine Bezugsgruppe bilden. Schon ab dem kommenden Wochenende werden einige Koraxe in Hamburg unterwegs sein und von Dienstag bis Freitag werden wir dann Morgenmagazine direkt aus Hamburg senden. Gemeinsam mit dem FSK wollen wir einerseits Eindrücke sammeln von dem, was dort in Hamburg geschieht. Auf der anderen Seite wollen wir vertiefende Interviews führen und das Protestgeschehen inhaltlich begleiten. Es lohnt sich also einzuschalten und sich auf dem Laufenden zu halten. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus den Antifa-News.